Also wir werden heute darüber reden, über die Vergebung in Jesus. Natürlich am Kreuz, das war der Gipfel, das war der Höhepunkt. Das war, ja, unvergleichbar. Diese Vergebung, dieses Angebot der Vergebung vom Kreuz. Aber das war nicht das einzige Mal, dass Jesus über Vergebung gesprochen hat. Sogar in seinem Dienst, wir sehen sehr oft, er hat immer wieder dieses Thema angesprochen. Uns Vergebung gezeigt, aber gleichzeitig seine Jünger aufgefordert, auch einander zu verzeihen. Sagen, wenn ihr meine Vergebung annimmt, ihr seid schuldig, einander auch zu verzeihen. Eine Stelle zum Beispiel ist in Matthäus Kapitel 5. Das ist der Bergpredigt. Und mitten in der Bergpredigt, Jesus spricht genau dieses Thema an. Wahrscheinlich die meist zitierte Bibelstelle in der ganzen Bibel. Was ist das? Oftmals sagen Menschen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, schön, aber das ist nicht das meist zitierte Bibelspruch. Es ist für den Vater unser. Weil in vielen Glaubensrichtungen wird es immer wieder wiederholt. Nur von so auswendig und alles. Und immer wieder, manche mit sogar mit Gebetsketten, immer wieder. So wahrscheinlich die meist zitierte Stellen der Bibel. Ich persönlich bin überzeugt in der Ansicht, und ich kann es belegen, dass es das nicht, was Jesus wollte. Es sollte ein Unterrichtsgebet sein, ein Unterweisungsgebet sein, aber nicht ein Gebet, das man gedankenlos immer wieder sagt. Woher weiß ich das? Weil er unmittelbar davor, vor diesem Vater unser, steht hier in Vers 7 und 8. Wenn ihr aber betet, gleich davor, wenn ihr aber betet, solltet ihr nicht plappern. In einer anderen Übersetzung steht da, nicht gedankenlose Wiederholungen benutzen, wie die Heiden das tun. Weil sie denken, wenn die viel reden, die werden erhört werden. Seid ihnen nun nicht, denen ihnen nicht gleich. Du sollst ihnen nicht wieder das Gleiche machen. So Jesus sagt, ihr sollt nicht gedankenlose Wiederholungen machen. Und dann kommt das Vaterunser. Das heißt, es sollte nicht gedankenlos wiederholt werden. Und mit Ketten, Gebetsketten wie ein Mantra oder was. Und auch wir sehen in den Rest des Neuen Testaments, wir sehen keine einzige Stelle, wo steht da, die Gemeinde kam zusammen und betete Vaterunser. Nee, die haben es als ein Unterweisungsgebet verstanden, weil die haben die Bestandteile immer wieder verwandt. Aber nicht gedankenlos weitergesagt. Meine Überzeugung. Man kann es benutzen, aber nur denken, es ist nicht etwas, was wir gedankenlos sagen sollen. Und mitten in diesem Gebet kommt ein Spruch drin, ich glaube, dass oftmals gedankenlos gesagt wird. Vers 12 steht da, und vergib uns unsere Schulden, genau wie wir unsere Schulden vergeben. Wie viele Menschen sagen das? Gedankenlos. Gott, vergib mir meine Schulden, das ist schön gut. Wie wir den anderen verzeihen. Und Gott sagt, willst du das wirklich? Willst du wirklich, dass ich dir verzeihe, wie du andere Menschen verzeihst, ihr Schulden vergeben? Das wäre ein Fluch. Und überleg's mal. Gedanken darüber machen. Willst du, dass Gott dir vergibt, genauso wie du andere Menschen vergibst? Menschen, die dich nerven, Menschen, mit denen du nichts anfangen kannst, die verletzt haben. Willst du wirklich, dass Gott dir verzeiht, wie du diese Menschen verzeiht? Na, gedankenlos. Ich glaube, die meisten müssen sagen, oh nee, bitte nicht, Gott. Aber Gott meint es sehr ernst, weil er sagt gleich danach, Jesus sagt diese Worte in Verse 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen, ihre Sünden vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber die Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Er meint es wirklich ernst. Wenn ich euch diese Vergebung zeige, diese göttliche Vergebung, wenn ich, der Höchste, euch verzeihe, ihr seid verantwortlich, einander gegenseitig zu verzeihen. Und wenn ihr das nicht tut, was sind die Folgen? Wir werden gleich darüber sprechen. Aber die Jünger haben viel Gelegenheit, das auszuüben. Deswegen hat Jesus so viel über Vergebung gesprochen. Überlegt mal, was für eine gemischte Bande da war, dieser Jüngerkreis von Jesus. Man könnte denken, heutzutage wird jemand gefeuert. So eine Gruppe hast du zusammengetan? Das passt überhaupt nicht zusammen. Da war Fischer. Dann haben wir Matthäus, ein Zöllner, ein Beamter, der wollte seine Hände nicht schmutzig machen, stinkig machen. Mit diesen Leuten zusammen. Und gleich danach steht da, da war einer, das steht in Matthäus 10 übrigens, Vers 2 bis 4. Einer hieß Simon der Zelot. Simon der Kananäer, aber der Eiferer, der Zelot. Die Zeloten, was waren die Zeloten? Das war eine Gruppe, man könnte vergleichen mit den Antifas heutzutage. Ne? Dass die lieben es, die hätten damals nicht Spritzdosen gehabt, aber Sachen zu schreiben, Sachen zu sabotieren, alles gegen die Römer und alle, die mit denen kollaboriert haben, Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sie fertig zu machen. Und Jesus ruft diese Menschen zusammen. Schmutzige Fischer, diese Beamte Matthäus und dann diese Zelote liebte, solche Leute wie Matthäus umzubringen oder fertig zu machen. Man könnte denken, Jesus, was hast du da im Sinn? Wie könntest du diese Menschen zusammentun? Aber Jesus hat es mit Absicht getan, als Zeugnis. Das war wirklich ein Übungsgelände für diese Menschen. Und Jesus hat einmal gesagt, daran wird Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie? Wegen eurer Liebe füreinander. Wenn so eine gemischte Kuddelmuddelgruppe einander liebt und einig sein können, das war ein mächtiges Zeugnis in dieser Welt. Und deswegen hat Gott mit Absicht, warum Jesus mit Absicht solche unterschiedliche Menschen zusammengerufen hat. Und er macht es immer noch heute, oder? Schau unsere Gemeinde an. Er macht es immer noch heute. Ich habe es öfters gesagt, und ich meine, es ist nicht überheblich, aber ich sage, wenn es nicht für Jesus wäre, ich würde mit den meisten von euch nichts zu tun haben wollen. Ich würde mit euch nicht zusammenkommen, nicht meine Typen, nicht auf meine, wir werden über, die meisten hier müssen das sagen. Aber Gott sei Dank für Jesus. Dass Menschen, die sonst nichts miteinander zu tun haben würden, kommen zusammen. Studierte, PhD, Doktor, Menschen, die nie die Chance hatten, in die Schule zu gehen. Und wir sind eins in Jesus. Das ist eine Gelegenheit, die Liebe und Barmherzigkeit in Jesus Christus zu erleben und auszuüben. Und so war es bei den Jüngern. So eine gemischte Gruppe kommen zusammen und die haben bestimmt ständig gestritten. Wir sehen sehr oft, dass Jesus mit denen unterwegs war und da war Streit, Reibereien und Jesus musste eingreifen, weil die so unterschiedlich waren. Und Reibereien ist nicht schön. Aber weißt du was? Reibereien sind wichtig, weil es schleift uns, es formt uns und nimmt die rauen Ecken von uns allen weg. So, Reibereien gehört dazu. Und da brauchen wir die Vergebung in Jesus Christus, damit es eine positive Auswirkung hat und uns nicht nur aufreibt. Ja, Jesus in Matthäus Kapitel 18 spricht darüber. Er hat gewusst, und seine Jünger, die waren ständig mit einem Streit miteinander. Und dann spricht ein Thema an, Matthäus 18, Vers 15. Und er sagte, wenn aber dein Bruder, und bestimmt hat er gemeint unter sich, dieser Jüngerkreis, wenn dein Bruder sündigt, nervt dich, reibt an dich, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört, so hast du deine Brüder gewonnen. Versteht ihr, was er sagt? Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, wenn dein Bruder dich aneckt, was sollst du machen? Abschreiben, distanzieren, alles Kontakte abbrechen. Das sagt er nicht. Geh auf ihn zu. Nimm die Initiative. Geh auf ihn zu. Und was ist das Ziel? Ihm alles seine Schuld und seine Versagen unter die Nase zu reiben. Stimmt? Nee, das sagt Jesus nicht. Dich über ihn zu erheben. Schau, was du gemacht hast. Nein. Was ist das Ziel? Dein Bruder zu gewinnen. Ja, geh aufeinander zu und dein Ziel so, ihm zu gewinnen. Und nicht ihm zugrunde zu richten oder dich über ihn zu erheben. Das hat Jesus seinen Jüngern damals gesagt und es geht immer noch. Und ich denke, vor allem jetzt in dieser Zeit, Corona nachher, es hat sehr viel Polarisationen erlebt, auch in Gemeinden. Wir müssen das wirklich umüben. Ne? Aufeinander zugehen und unser Bruder gewinnen. Auf alle Fälle, nachdem er das erzählt, trat Petrus hinzu. Und das ist ab Vers 21, unser Haupttext. Petrus kommt hinzu, hört diese Worte, ja, gewinne deinen Bruder. Und Petrus kommt zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder dir gegen mich sündig vergeben? Bis 7 Mal. Könnt ihr euch vorstellen, ein bisschen Frustration in diese Aussage? Jesus, wie oft? Wie oft? muss ich das machen? Wann ist es endlich Schluss? Siebenmal? Da bei den Juden sieben war die Zahl der Vollständigkeit oder Vollendung. Und er hat gemeint, ist es endlich Schluss vollendet, wenn ich ihm siebenmal verzeihen? Und Jesus antwortet ihm, Petrus, nicht siebenmal, siebenmal 70. Ja, wenn es Matthäus wäre, wahrscheinlich hätte es gerechnet, er war Zöllner. Aber Petrus war Fischer, er hat gewusst, er hat nicht gemeint 490 Mal, er hat gemeint vollendet, vollständig ohne Einschränkungen. Du vergibst ihn. Und ich kann mir vorstellen, nachdem er Petrus diese Antwort gibt, Petrus hat wahrscheinlich sprachlos und hat gemerkt, da war eine Blockade. Es käme nicht weiter. So, was macht Jesus? Er erzählt ein Gleichnis. Und das hat Jesus sehr oft gemacht. Wenn er etwas gesagt hat, einem Menschen, hat gemerkt, da war eine Blockade da, die konnte es nicht annehmen. Um diese Blockade zu umgehen, erzählte er eine einfache Geschichte, ein Gleichnis. Und das machte er, um diese Blockade herumzukommen. Ab Vers 23. Okay, Petrus holt. Hier sieht die Augen und diese Widerwillen. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihnen gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, dieser König, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihm kniefällig, verzweifelt und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, gib nur ein bisschen Zeit und ich werde dir alles bezahlen. Aber der Herr jenes Knecht aber wurde innerlich bewegt, gab ihm los und er ließ ihm das Darlehen, vergibt ihm seine ganze Schuld. Okay, Petrus steht da, weiß nicht, was er damit anfangen soll. Und er fängt an mit diesem Gleichnis. Das Gleichnis ist von einem König und sein Knecht. Mit anderen Worten, hier ist ein großer Unterschied zwischen Sozialschichten. So, ihr Status. König hier und der Knecht hier. Ein großer Unterschied. Und dieser eine war ein Knecht, der ihm gedient hat mit seinen Sachen. Was soll das bedeuten? Ich glaube, Jesus wollte mit diesem Beispiel, diesem Vergleich zeigen, ja, wer ist der König? Gott. Gott ist der Höchste. Der ist eine ganz andere Statuslevel wie wir. Unbeschreiblich viel höher. Und wir sind die Knechte. Und es steht hier, er will Rechenschaft. Er will mit seinen Knechten abrechnen. Und er fängt an, und da wurde einer zu ihm gebracht, der Schulden 10.000 Talente hatte. 10.000 Talente heutzutage, umgerechnet, ungefähr 10 Millionen Euro wert. Aber damals war Geld viel weniger, kleiner. So, das heißt, unbeschreiblich, unbezahlbar. Das ist, was ich hier klar machen möchte. Der König, der Knecht, das ist eine Entfernung voneinander, dass man nicht überbrücken kann. Und zweitens, diese Schuld ist unbezahlbar. Das will ich ihm klar machen. Ich weiß nicht, wie dieser Knecht so viel Geld verschleudern konnte. Wahrscheinlich hat er gedient als Beamter irgendwo in abgelegene Gegend. Und der König hat ihm einfach alles zugetraut, ihm freie Wahl gegeben, freie Bestimmungsrechte und ihm vertrauen. Er hat es vollkommen missbraucht. Das ist, was hier geschehen ist. Ich meine, es ist gut, ich habe es auf den Text geschrieben, dass Gott Rechenschaft fordert. Ne? 2. Korinther 5, Vers 10 steht da, wisst ihr nicht, dass wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi stehen? Und manche Leute stören sich dran, sogar die meisten. Ach, dass Gott richten werden alles. Aber wisst ihr was, ist es für mich ein Trost. Ich erlebe sehr oft, ich rede mit Menschen, die atheistisch geprägt sind. Die sagen, ich kann mit dem Gericht Gottes nicht anfangen und so weiter. Und dann sagen sie, aber schau diese Welt an. Menschen, die Kinder missbrauchen, jemanden ermorden, Unrecht tun. Und die kommen davon. Keiner merkt es. Die kommen davon. Und ich sage, ja, und dann, wo ist die Gerechtigkeit? Da ist keins. Und ich merke, es stört diese Menschen. Und ich sage, das ist für mich ein Trost. Alle müssen Rechenschaft ablegen. Das steht in der Bibel. Alle müssen vor ihm stehen. Und am Schluss wird Gerechtigkeit siegen. Das ist ein Trost des Menschen, die Gott kennen haben. Wir wissen, alle müssen Rechenschaft ablegen. So war es bei diesem Mann. Aber 10 Millionen Euro und noch mehr, unbezahlbare Summe, Schuld. Und was sagt der König hier? Erstens, er sagt, gut, er soll verkauft werden und seine Frau, ihr Kinder, die Sklaverei und alles, was sie haben verkauft, um das zurückzubezahlen. Das wird niemals reichen. Das heißt, sie müssen als Sklaven ihr ganzes Leben versuchen, das abzuarbeiten. Aber so eine Summe, ein ganzes Leben reicht nicht aus. Es ist unbezahlbar. Ein ganzes Leben reicht nie aus. Ihr ganzes Leben war dahin. Er müsste ein Zeichen setzen und seine Untergebenen klar machen. Wenn du mit meinen Sachen untreu umgehst und deine Bestimmung, dieses Recht auf freie Bestimmung missbrauchst, es wird eine Strafe geben. Es soll als Warnung dienen. Und in Vers 26, dieser Knecht hört diesen Urteil. Der Knecht nun fiel nieder und bat ihm verzweifelt und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich werde dir alles bezahlen. Der spinnt. Der hat wirklich begonnen zu babbeln, weil er so verzweifelt war. Herr, gib mir nur ein bisschen Zeit, ich bezahle alles weg. Und der König hat gewusst, das ist vollkommen unmöglich. Das ist Hirngespinst, das ist unmöglich. Und so ist es auch mit unserer Schuld. Ich wollte nur sagen, viele Menschen denken, ich versuche, meine Schuld für Gott abzubauen, ne? Gut zu machen. Islam ist so, es gibt eine Waage, meine schlechten und guten Taten auswiegen. In diesem Gleichnis wird Jesus etwas klar machen. Es ist vollkommen unmöglich. Unsere Schuld gegenüber Gott ist unbezahlbar. Und wenn wir denken, dass wir es schaffen, wir betrügen uns selbst. Wir können niemals die Schuld abbezahlen. Sogar im nächsten Kapitel, das ist in Matthäus 19, kommt es, eine wahre Geschichte hier, ein jünger Mann, ein reicher jünger Mann zu Jesus, ziemlich fromm, und er sagte, Jesus, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erben kann, verdienen kann. Und Jesus redet mit ihm und sagt, okay, du kennst die Gebote, und erzählt und redet davon. Und ganz am Schluss, dieser Junge wird klar, es ist vollkommen unmöglich. Und er geht traurig davon. Und als seine Jünger das gesehen hat und gehört, was Jesus gesagt hat, wie groß unsere Schuld ist, steht in Matthäus 19, 25 und 26, als die Jünger das hörten, gerieten sie ganz außer sich. Die waren fassungslos und sagten, wer kann dann gerettet werden? Und die Antwort Jesus aber sah ihn an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich. Habt ihr das gehört? Wer kann dann gerettet sein? Unmöglich, Leute. Was muss ich tun, um unmöglich zu sein? Was muss ich tun, um das zu verdienen? Unmöglich. Nicht schwer möglich, unmöglich. Und das ist, was in diesem Gleichnis steht. Es ist vollkommen unmöglich. Aber dann Jesus geht weiter. Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Von Gott aus ist es möglich. Und das ist, was wir in dieser Geschichte in dem Gleichnis sehen. Der König, die gerechte Strafe ist, verkauf das Sklave, du wirst es niemals abbezahlen können. Unmöglich. Aber der König sagt, ich vergib dir. Von Gott aus ist es möglich. Gott kann uns diese Schuld erlassen und vergeben. Und das Unmögliche kann geschehen. Das ist Gnade, wenn Gott etwas erlässt. Was bedeutet das? Ist diese Schuld einfach geblieben und es war Gott einfach dieser König egal? Nein. Diese Schuld war unbezahlbar. Ist ihm erlassen, weil der König diese Schuld selbst auf sich genommen hat. Das heißt, diese große Schuld hat er gesagt, gut, ich lasse es fallen, ich werde es tragen. Und das ist, was Gott in Jesus Christus getan hat. Was für den Menschen unmöglich war, Gott selbst kommt in diese Welt, in Menschengestalt, nimmt unsere Gestalt an und er nimmt diese ganze unbezahlbare Schuld auf sich. Es ist unmöglich von unserer Seite aus. Aber von Gottes Seite aus geht es. Und das ist Gnade. Auf alle Fälle, dieser eine ist erleichtert. Ich weiß nicht, versuche euch in der Lage von diesem Mann zu stellen. Du sollst verkauft alles und dann der König vergibt dir. Der Höchste ist, vergibt dir. Du gehst raus. Ich würde wahrscheinlich schweben. Also so glücklich sein und wunderbar und freundlich und alle begrüßen, so glücklich. Würde auch denken bei diesem Mann, aber es war nicht so. Es steht da, er ging heraus und dann sieht ein Knecht, ihm etwas schuldig war. Aber dieser Knecht war auf der gleichen Ebene. Der König war auf einer anderen Ebene. Aber dieser Knecht ist jetzt auf der gleichen Ebene. Und er sieht ihn und er sagt, in Vers 28, er ging hinaus, fand einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war, ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, was du etwas schuldig bist. Du musst deine Schulden mir jetzt abbezahlen. Sofort. Und würgte ihn. Und was war die Schuld? Auf der gleichen Ebene, 100 Denare. Das ist ungefähr 3 Monatslohn. Bezahlbar. Das ist nicht unmöglich. Aber er will nicht. Er steht da, er packt ihn und er wirft ihn ins Gefängnis. Also was soll diese Geschichte uns jetzt sagen? Wenn Gott uns eine unbezahlbare Schuld vergeben hat, der Höchste, und dann wir packen einander gegenseitig an und nicht loslassen. Oh weh. Warum könnte er so hart sein? Du würdest denken, der wird so barmherzig sein. Wisst ihr was? Ich sage euch die Wahrheit. Ich habe so oft erlebt, Menschen sind wirklich schuldig, auch vom Gericht oder was. Schuldig. Und wisst ihr, was ihre Reaktion ist, wenn die Vergebung erleben oder es erlassen wird? Die werden nicht barmherzig. Im Gegenteil, die suchen einen Schuldigen. Jemanden, den sie sagen können, auf anderen zu lenken. Ja, ich habe was gemacht, aber er war noch schlimmer. Und er auch. Und die anderen alles, die suchen einen Sündenbock, anstatt dankbar zu sein. Das ist die Tatsache in dieser Welt. Oftmals, wenn Menschen schuldig sind, und auch wenn die Vergebung erleben, dann sie suchen jemand anderes, um ihr Hass und ihr Ärger und ihr Frust rauszulassen. Und das ist, was er tut. Zahl mir, was mir gehört, was du mir schuldest. Ich lasse nicht locker. Und dieser Mann fällt auf den Boden, sein Mitknecht, und sagt, Vers 29, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen, alles bezahlen. Genau die gleichen Worte, die er benutzt hat vor dem König. Aber der hört nicht zu. Und ich wirft ihm im Gefängnis, keine Chance rauszukommen. Jemand anderes muss für ihn einspringen. Und es steht da, seine Mitknechte haben das gesehen, alle auf der gleichen Ebene. Sie sahen, was geschehen war, die waren sehr betrübt und die sagen dem König, was geschehen ist. Und das hat der König, der so gnädig und barmherzig war, ärgerlich gemacht. Und wer ist dieser König? Wie sagt in diesem Gleichnis? Das ist Gott. Gott ist so gnädig. Er vergibt uns eine unbezahlbare Schuld. Aber wisst ihr was? Wenn wir darauf reagieren und unbarmherzig sind, das kann ihm zornig machen. Das ist, was Jesus sagen möchte. Er kennt den Vater. Der König hört davon. Er hört ihm zu ihm und er sagt, er rief ihm herbei und spricht, du böser Knecht. Jene ganze Schuld, diese unbezahlbare Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Ich, der König, zu einem Knecht. Solltest du nicht auch mit deinen Mitknechten, Menschen auf deiner Ebene, mit einer bezahlbaren Schuld verzeihen? Sollst du nicht über ihm erbarmen? Und sein Herr wurde zornig und lieferte ihm den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte. Oui. Alles, was er bezahlen, was er schuldig war. Jesus sagt uns, wenn Gott uns eine unbezahlbare Schuld erlässt, wir sind schuldig, einander zu verzeihen. Auch wenn es nicht leicht ist, auch wenn Leute uns auf den Nerven gehen, wir sind schuldig, den zu loszulassen, mindestens von unserer Seite aus. Und er schließt ab, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder vom Herzen vergebt. Das ist nicht nur ein schön frommer Spruch, er meint es wirklich ernst. Und wir wollen nicht gedankenlos sein. Ich frage euch, hast du solche Fälle jetzt in deinem Leben? Das sind gewisse Menschen. Ich will nicht loslassen. Ich bin so ärgerlich, distanziere, ich will nichts mit ihm zu tun haben und nicht die Initiative ergreifen, Versöhnung zu suchen. Mindestens von meiner Seite aus. Vergebung, wie ich gesagt habe, mit Jesus, ist es zweiseitig. Wir können es anbieten, der andere kann es ablehnen, aber mindestens von unserer Seite. Manchmal, das sind Menschen, die sagen, er will es nicht, aber mindestens bist du bereit und du musst es loslassen von deiner Seite aus. Das ist, was er hier sagt. Und wenn du das nicht tust, ja, das macht Gott zornig und diese Schuld wird Gott sehen und er wird es bestrafen. Ja. Wisst ihr, das ist so wichtig. Ich habe diese Geschichte am Anfang erzählt, wenn diese Frau, die erfahren hat, sie war das Geburt einer Abtreibung, ne? So, sie sollte abgetrieben werden. Und sie hat gesagt, bis ich es loslassen könnte, verzeihen konnte, es hat mich nicht locker gelassen. Es hätte mein Leben ruiniert. Und wenn du gehst zu Menschen, die arbeiten mit Suchtkranken, Menschen, die magersüchtig sind oder viele andere Suchtprobleme haben, selbstzerstörerische Suchtprobleme haben, die sagen, oftmals das Schlüsselproblem ist die Unfähigkeit zu verzeihen, weil Menschen verbittert sind. Und das ist eine von den Hauptpunkten, die angesprochen werden muss. Wie sieht es mit der Vergebung aus? Problem ist in dieser Welt, was ist die Grundlage für Vergebung? Wir versuchen es selber zu produzieren, das schaffen wir nicht. Aber in Jesus Christus haben wir eine Grundlage, die Gott uns gegeben hat. Die Grundlage ist, Gott hat uns eine unbezahlbare Schuld verziehen. Ohne diese Grundlagen schaffen wir es nicht. Und wenn Jesus uns nicht in die Welt gekommen wäre und uns diese Grundlage gegeben, wie würde diese Welt jetzt aussehen? Wahnsinn. Gott sei Dank, dass Jesus uns gezeigt hat, was Vergebung ist und diese Grundlage gegeben hat. Ja, vielleicht kannst du das nächste Bild. Ja. Auf meinem Büchertisch habe ich diesen Spruch. Wer nicht vergeben kann, zerstört die Brücke, über die er selber gehen muss. Puh, das ist, was dieser Text sagen möchte. Wenn du anderen nicht verzeihen möchtest, nicht loslassen möchtest, dann zerstörst du die Brücke, die du selber brauchst. Nächste. Andere Stelle, wenn du sagst, ich habe gewisse Leute, vielleicht in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, Leute, die, ich kann es nicht locker lassen und bin verbittert. Achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Wir können die Gnade Gottes versäumen, oh ja. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Wenn wir nicht verzeihen wollen, loslassen wollen, es wird zu einer Wurzel der Bitterkeit. Und es wird nicht nur unser Leben zerstören, es wird die Leben von Menschen um uns herum zerstören und die anstecken. Leute, ich möchte uns alle einfach bitten, diese Worte zu hören und sagen, Gott, habe ich Menschen jetzt, die einfach ein Groll, und ich will es nicht loslassen, ergreife die Initiative. Denk an diese begrenzenlose Vergebung in Jesus Christus und mach das. Das Gedächtnismahl sollte uns jetzt daran erinnern. Ganz der Letzte, und dann wollen wir mit dem Gedächtnismahl einfeiern. Hier ist eine Frau, Corrie ten Boom, die das erlebt hat. Sie war ein KZ um Jesu Willen und fast ihre ganze Familie ist im KZ gestorben. Ihre Schwester, mit dem sie zusammen war, starb da drin. Und sie hat durch Jesus Christus diese Grundlage gehabt, diese grenzenlose Vergebung erlebt und konnte verzeihen. Und sie schrieb einmal, Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt. Wir brauchen alle diesen Schlüssel. Und ich hoffe, wenn wir jetzt ein Gedächtnismahl feiern, dass wir sagen, Gott, danke für deine grenzenlose Vergebung. Und bitte, hilf mir von mir aus, von meiner Seite aus. Ob der andere es annimmt, was damit machen, ist ihre Sache. Wie Jesus am Kreuz. Er hat Vergebung ausgesprochen. Manche haben es angenommen, andere nicht. Aber für mich aus, ich möchte es loslassen. Wir wollen zusammen beten und dann anfangen.